SWR 2 Tandem.
Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Anfang Februar bebt im syrisch-türkischen Grenzgebiet die Erde. Die ersten 72 Stunden nach so einer Katastrophe sind entscheidend, was die Rettung möglicher Verschütteter angeht. Diese zu finden ist die Aufgabe von speziell ausgebildeten Rettungshunden. Aus Deutschland waren 7 Hunde mit ihren jeweiligen Hundeführern oder Hundeführerinnen im Einsatz. Eine davon Alexandra Lambert aus Limburger Hof. Heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Frau Lambert, Sie gehören zur Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim, leiten dort auch die Ausbildung der Hunde und der Menschen. Wie sind Sie zur Rettungshundeführerin geworden?
Also ich habe in ganz jungen Jahren angefangen, tatsächlich mit meinem ersten eigenen Hund, beziehungsweise damals auch teilweise noch Familienhund. Da war ich 15 und bin durch ein Angebot auf einem Hundeplatz zu diesen Rettungshunden gekommen und konnte mir damals noch gar nicht vorstellen, was das bedeutet und wie zeitintensiv dieses Hobby auch ist, und hatte dann aber schnell Blut geleckt, wie man so sagt, und habe die Prüfungen gemacht mit meiner ersten Hündin, und kurz darauf kam natürlich dann auch mein eigener zweiter Hund, als ich erwachsen war und ausgezogen bin, und mit dem habe ich dann tatsächlich auch direkt Flächen- und Trümmerarbeit gemacht. Und vor 7 Jahren kam dann die kleine Baya in meine Welt. Das ist meine Grönendel-Hündin, mit der ich jetzt auch in der Türkei war.
Das deutsche Team hat in der Türkei zunächst 4 Menschen retten können. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist natürlich ein überwältigendes Gefühl. Also das ist die Arbeit, die man ja jahrelang reingesteckt hat in so einen Hund und auch in sich selber für die Ausbildung und auch für das Ziel, ein Menschenleben zu retten. Und dass es dann natürlich in so einer schlimmen Katastrophe passiert, ist auf der einen Seite sehr traurig, und auf der anderen Seite sind wir genau deshalb ausgebildet und auch dort vor Ort gewesen. Also es ist ein befriedigendes Gefühl, ein erleichterndes Gefühl, ein freudiges Gefühl, auch der Bevölkerung dort etwas zurückzugeben, weil die ganze Hoffnung der Menschen liegt ja auf einem. Und wir sind als ISA Germany sehr froh, dass wir 4 Menschen in dieser Katastrophe retten konnten.
Dieser Einsatz in der Türkei, welche Bilder sind da bei Ihnen hängen geblieben, nachdem Sie zurück waren?
Also diese Bilder der enormen Zerstörung und des Chaos und wirklich der Hoffnungslosigkeit, die waren überwältigend, als wir dort ankamen. Also diese Trümmerberge, man kennt es aus dem Fernsehen, sind in Live noch mal viel eindrucksvoller. Also wenn man sich vorstellt, ein 8-stöckiges Haus ist dort zusammengestürzt, und jetzt hat man circa 20 Meter hohe Trümmerberge. Und das war schon eindrucksvoll und auch ein bisschen verstörend, weil es ja einem selber auch so gehen könnte in dieser Situation. Und die Menschen, die dort halt nach Angehörigen gesucht haben, die transportieren ja auch viele Emotionen, und man ist mit dem Herzen bei den Menschen und muss aber gleichzeitig seine Profession erfüllen. Also das ist so eine Ambivalenz, die man dort spürt und die man natürlich dann auch mit nach Hause bringt.
Und ich glaube auch gerade, wenn man sich in diesen Gefühlen verliert, da besteht ja auch einfach die Gefahr, dass man selber unaufmerksam wird. Das ist ja gefährlich, das Umfeld, in dem Sie sich da bewegen.
Ja, also es ist natürlich durchaus gefährlich. Jetzt hatten wir ja diese 2 schweren Erdbeben und infolgedessen viele Nachbeben, die wir teilweise auch gespürt haben. Aber wir sind bestens vorbereitet und trainiert und spielen diese Erdbebenszenarien auch mindestens 2-mal fiktiv in einem Einsatzszenario nach. Und deswegen sind wir da wirklich...
Also in Trainings.
Genau, also wir machen da quasi 2 Vollübungen, die gehen über 3 Tage. Und da bauen wir wirklich auch wie im Einsatz unser Lager auf. Wir reisen ein über den Zoll, kriegen die Lage vor Ort, suchen nach Vermissten, bergen die. Und deswegen ist das eigentlich schon so ein sehr routinierter Ablauf, den wir da haben. Auch wenn der Einsatz natürlich ganz individuell abläuft, rufen wir da Leistungen ab und auch die Leistungen von unseren Hunden, die wir immer trainieren. Und deswegen können wir das dann auch leisten.
Über diese Ausbildung und die Trainingsmaßnahmen würde ich gleich auch gerne noch ein bisschen mehr wissen. Vielleicht zurück zum Einsatz in die Türkei. durch die Medien. Wir haben ja eingangs gesagt, dem deutschen Team ist es gelungen, 4 Menschen lebend aus den Trümmern zu holen. Einen Fall möchte ich da kurz aufgreifen. Das ist die Geschichte von Zeynep, eine Frau, die nach über 100 Stunden noch lebend aus den Trümmern gerettet werden konnte und dann später doch tragischerweise im Krankenhaus verstorben ist. An diesem Fall, an diesem Rettungseinsatz waren sie auch beteiligt. Der dauerte über 3 Tage. Der war also sehr, sehr intensiv, sehr anstrengend. Wie haben Sie da durchgehalten?
Also dieser Einsatz ist natürlich besonders in Erinnerung geblieben und ging ja auch medial durch die Decke. Die Zeynep war eine beeindruckende Frau, mit der wir selbst ja auch sprechen konnten und zu der wir Kontakt herstellen konnten. Erstmal ist es so, dass sie circa 100 Stunden unter diesen Trümmern lag, neben ihr tragischerweise und bedauerlicherweise natürlich ihre toten Kinder. Das trifft einen natürlich dann sehr. Und wir haben sie circa 100 Stunden nach dem Erdbeben rausgeholt. Unsere eigene Bergungsmaßnahmen, die dauerten circa 60 Stunden. Da haben wir als ESA Germany zusammen mit dem THW an dieser Baustelle gearbeitet und sind einfach auf sehr dichte und mannigfaltige Trümmerstrukturen getroffen und konnten aber relativ frühzeitig, und deswegen hat sie auch so lange durchgehalten, einen Schacht bohren, indem wir ihr dann Wasser, Fruchtsaft und Medikamente zuführen konnten. Also sie konnte selbstständig trinken, sie konnte sich einigermaßen bewegen und Kontakt mit uns herstellen. Wir konnten mit ihr sprechen über einen Dolmetscher oder auch direkt.
Was sagt man jemandem, der da unter den Trümmern liegt?
Dass man bei ihm ist und dass man alles tut, um ihn zu retten. Und die Dame, also Zeynep, war unglaublich dankbar und auch offen und ehrlich und wir haben sie zum Beispiel gefragt, wie es ihr geht, und dann sagte sie, gut, und Ihnen? Und das ist sowas, das zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Also da ist man wirklich total geplättet und denkt, oh mein Gott, diese Frau, die liegt jetzt so lange schon in dieser erdrückenden Situation mit dem Tod und mit Leid vor Augen. Und sie ist trotzdem so freundlich und aufmerksam, dass sie einen fragt, wie es einem geht. Und
nicht nur bei sich, sondern auch bei Ihnen, bei den Rettern. Ne?
Ja, genau. Also es ist wirklich sehr berührend gewesen. Und jeder von uns hat so einen Moment mit ihr gehabt, der unvergesslich ist. Also ich musste zum Beispiel eine Ortungskamera über sie drüber führen, an ihr vorbei. Und da war natürlich auch der Dolmetscher da und hat ihr den Vorgang erklärt. Und dann sagte sie, dass das in Ordnung ist. Und natürlich ist diese Situation erdrückend, aber sie hat einfach eine Stärke gezeigt, wo wir uns alle eine Scheibe von abschneiden konnten. Und deswegen haben wir zu ihr eine besondere Verbundenheit. Ihre Schwester war auch vor Ort und konnte mit ihr sprechen und ihr auch sagen, dass sie bitte durchhalten soll und dass wir sie gleich rausholen. Und es war wirklich so, dass wir Minute um Minute, um Stunde daran gearbeitet haben, dass wir sie rausbekommen. Und das haben wir geschafft, dass sie lebend nochmal das Sonnenlicht auf ihrer Haut spürt und die Stimmen von ihrer Familie hört, dann ins Krankenhaus kommt. Und dann ist sie natürlich tragischerweise in der Nacht verstorben. Aber wir konnten ihr ermöglichen, dass sie aus diesem dunklen Loch befreit wurde, dass sie nochmal Abschied nehmen konnte von ihrer Familie und dann in Frieden und ohne Schmerzen gehen konnte. Und ich denke, das ist viel wert.
Sie haben eingangs ESA Germany erwähnt. ESA steht für International Search and Rescue, ist quasi ein Zusammenschluss, ein Konglomerat verschiedener Rettungsspezialisten, die an dieser Rettung eben beteiligt waren. Da sind Sie auch im Team. Wie wird man Teil dieses Teams?
Genau, also erstmal bin ich ja, wie eingangs schon erwähnt, in der Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim. Wir sind Mitglied im BAH, im Bundesverband für Rettungshunde, der deutschlandweit über 90 Staffeln hat. Und über den BAH, der ja quasi eine Kooperation mit ESA Germany hat, wurde ich damals 2017 gesichtet mit meiner Hündin. Und der Hund muss natürlich auch gewisse Ansprüche erfüllen und Leistungen erbringen, genau wie der Mensch auch. Und dann wird man bei ESA speziell nochmal ausgebildet.
SWR 2 Tandem mit Rettungshundeführerin Alexandra Lambert, die Anfang Februar in der Türkei geholfen hat, Menschenleben zu retten. Mitunter sind sie nicht nur mit ihrem eigenen Hund im Einsatz, sondern sie bilden auch weitere Rettungshunde aus. Welche Hunde sind geeignet für Rettungshunde und welche Menschen?
Also es ist natürlich so, dass man sich erst die Frage stellen muss, was ist mein Ziel mit diesem Hund und möchte ich diese Arbeit wirklich tun? Also es ist ein Ehrenamt, was sehr fordernd ist, nicht nur zeitintensiv, sondern mental und auch physisch. Und da muss man sich ganz klar hinterfragen, ist der Hund geeignet und ist die Person geeignet? Und bei den Hunden treffen wir die Entscheidung relativ schnell. Da sind alle Hunde geeignet, die eine normale Größe haben, ich sage jetzt mal ein mittleres Gewicht, eine normal ausgebildete Nase, also der klassische Mops zum Beispiel, der ist nicht unbedingt geeignet, weil der ja so deformiert ist und auch körperlich gar nicht in der Lage ist. Also wenn man sich die Dimensionen mal vorstellt, dann ist es so, dass ein Hund laut unserer Prüfungsordnung im BRH ein Waldgebiet von 25.000 Quadratmetern in 25 Minuten durchstöbern muss. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, was 25.000 Quadratmeter sind, dann weiß man schon, die Hunde müssen relativ fix sein. Also alle sportlichen Rassen natürlich sind geeignet, aber auch jede Menge Mischlinge. Und das macht wahnsinnigen Spaß, die Hunde und auch die Menschen zu einem Team auszubilden. Und das ist ja meine Aufgabe als Ausbilder und Ausbildungsleitung bei der BRH Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim. Und die Menschen müssen natürlich auch geeignet sein, also Teamfähigkeit, psychische Belastbarkeit, aber auch der Wille und die Lust daran, Neues zu lernen, also sich mit Dingen zu beschäftigen wie Karte Kompass oder Funken, Orientierung, Erste-Hilfe-Hund, Erste-Hilfe-Mensch, das sind alles Lehrgänge, die wir in regelmäßigen Abständen dann auch im Training abfragen und die wir schulen. Und da muss natürlich die Lust auch an der Arbeit mit anderen Hunden groß sein, weil der eigene Hund wird vielleicht im Training, was so einen ganzen Tag dauert, 3 bis 4 Mal drankommen. Und der Rest geht aber quasi für die anderen Hunde und auch für die anderen Menschen drauf.
Wenn wir gerade bei der Ausbildung der Hunde sind, Sie haben eingangs gesagt, Sie haben auch sehr schnell mit Ihrem Hund Trümmer und Fläche gemacht. Auf Ihrer Internetseite gibt es bei dem Punkt Ausbildung diese Begriffe wie Fläche, Trümmer, Mantrailing. Was bedeutet das alles? Worin unterscheidet sich das?
Also Fläche ist das, was ich gerade beschrieben habe. Das bedeutet, wenn wir im Einsatzfall jetzt zu einer Suche nach einer vermissten, zum Beispiel dementen Person, die aus dem Altersheim entflohen ist, gerufen werden, dann werden unsere Flächenhunde eingesetzt. Das heißt, die sind in der Lage, eine große Wald- oder Wiesenfläche zu durchstöbern. Das heißt, sie laufen ohne Leine frei mit hoher Nase im Wind und suchen nach menschlichem Geruch. Ihnen ist es aber egal, welcher menschliche Geruch das ist. Und unsere Trümmerhunde, das ist eine bisschen diffizilere Ausbildung im Verhältnis zur Flächensuche, müssen unter Trümmerstrukturen, also jetzt wie auch in der Türkei, unter zusammengebrochenen Häusern, nach dieser Person suchen. Die haben die Schwierigkeit, dass sie die Person aber nicht sehen, wenn sie sie finden, sondern die Person ist ja unter diesen Trümmern verschüttet. Und das ist nochmal so ein besonderes Merkmal der Trümmerhunde, dass die den Punkt der stärksten Witterung anzeigen müssen und gar nicht so sehr die Person wie die Flächenhunde. Mantrailer hingegen suchen nach einer bestimmten Person. Also das ist so der Klassiker aus Film und Fernsehen. Der Hund bekommt einen Geruchsartikel präsentiert, schnüffelt kurz daran und verfolgt quasi den Laufweg der Person. Also die Geruchspartikel, die diese Person abgesondert hat. Dazu wird er an der Leine geführt und kann sowohl im Stadtbezirk eingesetzt werden, als auch im Waldbereich.
Und wie unterscheiden Sie, welcher Hund für welche Art der Unterstützung am besten geeignet ist?
Also wir haben hauptsächlich in unserer Staffel Flächen- und Trümmerhunde und haben derzeit ein Pilotprojekt mit einem Mantrailer. Die Ausbildung von einem Mantrailer ist sehr zeitintensiv, also noch viel mehr als die normale Rettungshundearbeit. Und man muss eine gewisse Frustrationstoleranz haben, weil die Lernkurve nicht stetig nach oben geht, wie es bei einem normalen Rettungshund ist, sondern man erreicht immer wieder Plateaus und fällt herunter. Das ist also eine Arbeit, die sehr anspruchsvoll ist und wo auch nicht jedes Team für geeignet ist.
Sie haben vorhin erzählt, dass Sie mehrmals im Jahr, Sie haben es, glaube ich, Vollübung genannt, dass Sie also mit Ihren Hunden quasi diese Einsätze oder den Ernstfall trainieren. Wie laufen die ab?
Genau, also das sind jetzt explizit die Vollübungen bei ISA Germany. Mit unseren eigenen Staffelhunden, also Flächentrümmerhunden, machen wir solche Übungen auch ein-, zweimal im Jahr in der Staffel. Aber bei ISA, jetzt gerade auch in Bezug auf den Einsatz in der Türkei, ist es wirklich so, dass wir zwei Vollübungen im Jahr durchführen. Das bedeutet, wir machen über mehrere Tage hinweg alles, was wir auch im Einsatz machen. Das bedeutet, wir kriegen ein fiktives Szenario gestellt von unserem Teamleader und haben dann von der Einreise über Zollkontrolle, über Ankunft mit dem Flugzeug, wobei das dann meist simuliert wird, die Verlegung mittels Bus oder Shuttle oder PKW ins Schadensgebiet. Dann müssen wir uns einen Platz aussuchen, in dem wir unseren Base of Operations, also unser BU nennen wir das, aufbauen, also unsere Zeltstadt, wo wir dann natürlich auch neben den Schlafzelten unser Verpflegungszelt haben, unsere Toilettenhäuschen haben, eventuell unsere Duschen aufbauen und dann im Lager dieses Einsatzleben durchführen. Dann werden wir eingeteilt in zwei Platoons, also in zwei Einsatzzüge, einmal Nacht und einmal Tag. Und die Baustelle, die wir bearbeiten, 24 Stunden betreut ist. Das spielen wir halt dann diese zwei, drei Tage durch, bis zur fiktiven Ausreise aus diesem Land mit allen Schwierigkeiten, die es auch gibt. Also jetzt zum Beispiel an der Baustelle die Bevölkerung. Wir haben da eine eigene Mimentruppe, die uns da fördert und fordert und die uns da verschiedene Schwierigkeiten präsentieren, mit denen wir dann zurechtkommen müssen, wie es im Einsatz dann ja auch sein kann. Und ebenfalls müssen wir bei ISA Germany alle 5 Jahre die Rezertifizierung für INSERAC, also für die UN, durchführen, damit wir ein klassifiziertes Team bleiben. Also ein besonders ausgebildetes und geschultes Team, das von der UN dann einen Stempel bekommt und sagt, ja, ihr seid geeignet, um euch 10 bis 14 Tage autark, also nicht zulasten des Landes, sondern wirklich selbstversorgend in dem Land, um die Situation vor Ort, um die Menschen vor Ort zu kümmern, um diese Rettung durchzuführen.
Hunde können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Menschenleben zu retten, wenn sie entsprechend ausgebildet und geführt werden. SWR 2 Tandem heute mit Alexandra Lambert, die sich schon mit 15 Jahren genau dafür interessiert hat und Teil der Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim ist. Wenn man das anfängt, dieses Leben als Rettungshundeführerin, glaube ich, muss man am Anfang sich sehr existenzielle Fragen stellen. Das kann gefährlich werden. Kann ich damit umgehen? Traue ich mir das zu? War das auch so bei Ihnen?
Ja, also definitiv. Man muss sich vorher mit diesen existenziellen Fragen beschäftigen. Was ist zum Beispiel, wenn ich einen Toten finde? Was ist, wenn ich diese Bilder, die ich ja mit nach Hause nehme, nicht mehr loswerde? Wo finde ich Hilfe? Und dann natürlich auch, also der Worst Case, den man sich gar nicht vorstellen möchte, aber mit dem man sich beschäftigen muss, ist, was ist, wenn ich mit meinem Hund verletzt oder auch mit einem toten Hund aus dem Einsatz zurückkehre? Also was passiert mit mir, was passiert mit dem Hund und mir als Team? Also nicht nur ich kann ja ein Trauma erleben, sondern auch der Hund kann traumatisiert werden durch diesen Einsatz.
Wie kann ein Hund traumatisiert werden? Also woran merkt man das? Oder haben Sie schon mal einen traumatisierten Hund erlebt?
Also ich selbst zum Glück nicht. Ich bin ja jetzt mit meiner Hündin in den dritten Einsatz gegangen und ich kann sagen, sie steckt das sehr, sehr gut weg. Also sie hat immer noch Spaß und Freude an der Arbeit und ist energetisch und lustig unterwegs. Ich habe aber allerdings von einer Teamkameradin gehört, die in Nepal in dem Einsatz war. Und da ist es so, dass der Flug ja enorme Turbulenzen hatte und die Hunde in den Boxen untergebracht sind im Gepäckraum. Und da war es leider so, dass die Hunde in diesen Boxen im Gepäckraum von einer Seite auf die andere gerutscht sind. Und die Box von dem betreffenden Hund ist aufgegangen. Und der Hund hat jetzt diese Verknüpfung, wenn dieser Schnapper zugeht, dann legt er die Ohren an und kriecht unters Bett und sagt, ich möchte hier nicht mehr durch die Gegend rutschen. Und das ist natürlich so, dass diese Hunde, die wir ausbilden und die wir auch aussuchen, eine gewisse Härte haben müssen. Also eine innere und äußere Beständigkeit gegen Einflüsse. Und das Besondere bei unseren Isar-Hunden ist, dass wenn die beim Hundeführer sind, nach 5 bis 10 Minuten ist diese schlimme Situation vergessen. Hunde sind Opportunisten und können in der Situation selbst leben. Und deswegen entspannen die sich und können dann trotzdem die Arbeit abrufen, die sie zu leisten haben. Aber dieser Hund hat ein Problem bis heute mit diesem Klacken der Boxentüre. Das transportiert ihn zurück in diesen Einsatz, in dieses unangenehme Gefühl.
Kommen wir zurück zu Ihnen. Haben Sie manchmal Angst vor Einsätzen?
Ja, natürlich. Also die Angst sollte auch ein ständiger Begleiter sein, damit man offen und aufmerksam ist für Gefahren, die die Situation birgt. Ich sollte immer Respekt haben vor diesem Unglück und vor den Dingen, die ich dann vorfinde. Aber ich sollte nie sagen, ich habe so Angst, ich möchte nicht in den Einsatz gehen. Und wenn das denn mal so weit wäre, man weiß ja nie, wie einen die Bilder noch beschäftigen im Nachgang. Im Moment geht es mir sehr gut, aber was zukünftig ist, weiß ich nicht. Da kann man dann zurückgreifen auf psychosoziale Notfallversorgung, die wir selbst auch im Team stellen und wo wir auch sehr gute Anlaufstellen bekommen und Hilfe und Unterstützung durch unser Team.
Wie ist das mit Ihrem familiären Umfeld, mit Ihren Eltern, mit Ihrem Lebenspartner? Wie kommen die damit klar, dass Sie dieses ja doch auch mitunter gefährliche Ehrenamt machen?
Also meine Mama ist immer ganz süß, die weint immer, wenn sie mich in den Einsatz verabschiedet, weil sie so Sorge um mich hat und hofft, dass ich halt wohl und unbeschadet wieder zurückkomme, körperlich wie geistig. Und da ist es natürlich immer schwer, sie zu verabschieden und sie zu beruhigen, weil man ja gar nicht weiß, kommt man denn wirklich wieder. Und meine Schwester ist auch so, dass sie mir immer eine WhatsApp schreibt. Die wohnt leider etwas weiter weg, aber die sind alle bei einem. Und ganz viele Leute auch aus dem Umfeld schicken einem Nachrichten, Sprachnachrichten, feuern einen an, machen einem Komplimente, dass es toll ist, was man macht, dass man stark bleiben soll und dass man die Profession ausfüllt. Und ich selbst habe auch das Glück, dass mein Partner auch Isar Germany Mitglied ist, so wie auch bei uns in der Rettungshundestaffel und mich in diesen Dingen natürlich nicht nur unterstützt, sondern auch fördert.
Noch ganz tief versteht.
Ja, also das Team hat ein unglaubliches Verständnis füreinander und ist auch wie eine Familie. Also da gibt es wirklich jede Situation, da ist jemand bei einem, da fühlt jemand mit einem, die Teammitglieder. Auch um darauf zurückzukommen, der Tod von Zeynep, unser Chefarzt hat ihn uns verkündet. Diesen schrecklichen Moment wird auch keiner von uns vergessen. Und das ganze Team rückte näher zusammen und hat sich umarmt oder getröstet. Viele Tränen flossen. Und da merkt man dann doch, dass man sehr eng beieinander ist. Also nicht nur räumlich, sondern auch mental. Und mein Partner selbst konnte leider nicht mit in die Türkei. Das ging leider aus beruflichen Gründen nicht. Aber natürlich hat er da ein besonderes Verständnis für mich.
Jedes Mal, bevor Sie selbst zu einem Einsatz fahren, jetzt haben wir gerade gehört, wie Ihre Mutter sich von Ihnen verabschiedet oder Ihre Freunde. Treffen Sie selbst auch in gewisser Form irgendwelche Vorkehrungen? Also ich denke, ich glaube, wenn ich mich in Ihre Situation versetze, mir wäre wichtig, dass alles Wichtige gesagt ist. Ist das bei Ihnen auch so?
Also natürlich verabschiedet man sich explizit und sagt einem oder auch der Person gegenüber, also jetzt meiner Mama, dass ich sie liebe und dass sie mir sehr viel bedeutet und auch sehr viel mitgegeben hat auf meinem Lebensweg bisher. Aber alle anderen Dinge sind eigentlich geregelt. Also es ist wirklich so, dass wir sehr gut vorbereitet sind und uns auch mit diesen Dingen beschäftigen. Und da wird einem natürlich trotzdem nochmal bewusst, wie endlich das Leben ist und dass die Situation, die jetzt in der Türkei war, einem natürlich auch selbst passieren kann. Und dass man eigentlich gesegnet ist, dass es einem so gut geht wie uns hier.
Rettungshundeführerin und Ausbilderin Alexandra Lambert, heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Diese speziellen Hunde ausbilden, Menschen retten, suchen ist nicht ihr Beruf, das machen sie ehrenamtlich, also zusätzlich zu ihrem normalen Job. Wie viel Verständnis hat ihr Arbeitgeber dafür?
Sehr viel Verständnis zum Glück. Also ich hatte das im Vorfeld auch schon abgesprochen mit ihm. Gerade wenn dann die Einsätze reinprasseln, egal ob jetzt Flächeneinsätze mit der Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim oder aber auch ISA-Einsätze wie 2021 in Haiti, 2023 Türkei und auch den Hochwassereinsatz 2021 in Deutschland, dann ist er immer für mich da und ich darf immer in den Einsatz gehen und habe seine Erlaubnis.
Wenn Sie auf Haiti zurückblicken, was war da aus Ihren Augen oder in der Retrospektive gesehen das Schönste und das Schwierigste?
Also das Schönste war tatsächlich, dass wir einer Mutter mit einem neugeborenen Baby helfen konnten. Die Frau litt unter starken epileptischen Anfällen und unser Feldarzt konnte sie in diesem Einsatz durch Medikamentengabe einstellen, sodass sie dann am Tag gar keinen Anfall mehr hatte. Und sie hatte vorher 9 pro Tag. Und dieses Leid muss man sich mal vorstellen, auch für das Kind und was für eine Perspektive die 2 dadurch bekommen haben. Und als Dank hat sie die Kleine, die ja noch ganz frisch geschlüpft war, gerade ein paar Stunden alt, nach unserer Organisation genannt, also Isabel. Und die kleine Isabel wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Und das Schlimmste ist dort eigentlich, dass man ankommt und die Leute überhaupt keine medizinische Versorgung haben. Also wir waren eingesetzt auf Le Cayamit, das ist eine Inselgruppe. Die hatten dort zwar eine ansässige Krankenschwester, aber keine Ärzte. Und die Leute kamen, die haben sich schick gemacht zu uns, an den Empfang, zu unseren Ärzten und haben den Wunsch geäußert, dass sie einmal im Leben einen Arzt gesehen haben. Und das ist eigentlich für mich als Europäer das Schlimmste, weil für uns das so selbstverständlich ist. Ein Gut, was wir haben und die nicht.
Und dann ist ein Einsatz plötzlich in unserem hochentwickelten, modernen Land 2021 im Sommer an der A. Wie haben Sie diesen Einsatz erlebt?
Also dieser Einsatz ist schon auch nochmal besonders hervorzuheben, weil wir ja gar nicht damit gerechnet haben, dass wir im Inland eingesetzt werden. Und dass wir bestens vorbereitet sind als ISA Germany für die Auslandseinsätze und auch dort ja auf gewisse Strukturen treffen. Und in Deutschland die Situation so war, dass natürlich die Träger auch, ich sage es jetzt mal platt in meinen Worten, überfordert waren mit der Situation und man sich diese Naturgewalt gar nicht vor Augen führen kann. Diese Schlammlawinen, die da ganze Häuser weggerissen haben, Menschen getrennt haben, Familien gesplittet. Da war es natürlich so, dass wir leider hauptsächlich Tote geborgen haben. Und wir waren jetzt auch im Einsatz mit unseren Lebensspürhunden. Und teilweise hat ISA aber auch Leichenspürhunde und auch die kamen dort zum Einsatz und haben auch gefunden.
Macht das mental was mit einem, wenn man von vornherein im Endeffekt schon fast sicher weiß, hier geht es nicht um Rettung, hier geht es um Bergen?
Ja, also das ist natürlich auch eine Frage, mit der man sich beschäftigt hat im Vorfeld. Was für Einsätze können auf einen zukommen? Aber dass der Einsatz in Deutschland passiert, damit hätte keiner gerechnet. Und das ist dann natürlich nochmal, dass man näher bei den Menschen ist. Das sind unsere Bevölkerung. Und da dann auch auf die Situation vor Ort zu treffen mit den Hilfsmaßnahmen, die ja nur schleppend angelaufen sind, zumindest zu Beginn, ist wirklich grauenvoll gewesen.
Was haben Sie aus diesem Einsatz gelernt oder mitgenommen, was vielleicht später irgendwann nochmal sich als wertvoll erweisen könnte?
Dass man eigentlich fürs Inland genauso eine Struktur braucht wie auch fürs Ausland. Also bei so enormen Katastrophen, dass es eine Institution geben muss, die die Führung übernimmt und die die Verantwortung trägt und die Dinge koordiniert. Das ist einfach verbesserungswürdig bei uns.
Kommen wir nochmal zurück auf den Umstand, dass Sie das alles im Ehrenamt machen. Wie finanzieren Sie sich? Wie finanziert sich die Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim? Wie finanziert sich ISA?
Also beide finanzieren sich gleich. Wir sind ein ehrenamtlich eingetragener Verein. Was bedeutet, wir finanzieren uns hauptsächlich über Spenden und Mitgliederbeiträge. Und unsere Staffel Ludwigshafen-Mannheim spart zum Beispiel jetzt schon seit 10 Jahren auf einen neuen Einsatzbus. Und da wir einfach nicht so vermögend sind, ist es so, dass wir da auch noch länger drauf sparen werden. Und ESA Germany, die ja 2023 auch in Duisburg da gegründet wurden und auch ein zertifiziertes Auslandsteam sind, die finanzieren sich auch durch Spenden und Mitgliederbeiträge. Und da muss sich natürlich, so schlimm es klingt, ein Einsatz wie jetzt der in der Türkei auch wirtschaftlich irgendwie finanzieren, dass man nicht mit einer Miese rausgeht.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, riskieren Sie Ihre eigene Gesundheit? Sie riskieren die Gesundheit Ihres Hundes oder Ihrer Hunde? Sie zahlen selber Mitgliedsbeiträge dafür, dass Sie dieses Ehrenamt ausüben dürfen? Und der Bund unterstützt nichts?
Zumindest nicht für unsere Organisation. Und ja, man muss schon ein bisschen verrückt sein und das Herzblut muss einfach bei dieser Sache, bei der Rettungshundearbeit sein, sonst könnte man diesen Job gar nicht machen.
Wie schön, dass Ihnen das Leben von anderen Menschen so viel wert ist.
Dankeschön.
Dann wünsche ich Ihnen und Ihren Hunden weiter so viele schöne Rettungserlebnisse. Dank Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war SWR 2 Tandem. Heute mit Alexandra Lambert, die ehrenamtlich Rettungshunde ausbildet und mit ihren Hunden in Not geratene Menschen im In- und Ausland sucht und im besten Fall auch rettet. Herzlichen Dank für das offene Gespräch. Redaktion der Sendung Christine Werner. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.